Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Geht's euch gut? Okay, hört sich schon mal ganz gut an. Könnte es dir noch besser gehen? Hallo? Immer? Ein neues Kapitel beginnt. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und ich werde euch noch eine ganze Zeit lang damit erfreuen. So lange, bis ich merke, es greift, es schlägt Wurzeln. Ich bin davon so felsenfest überzeugt, wie ich weiß, dass ich Frank Wehner heiße und dass ich Kind Gottes bin und vieles mehr. Ich weiß es ganz genau. Ich spüre es, ich kann es fühlen, ich kann es schmecken. Ich hatte vor einigen Wochen eine Serie angefangen, Erinnere dich an die Zukunft. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Männchen. Ja? Er hat eine kleine Erleuchtung. Das Licht geht an, man sieht was, immer gut. Und ich habe mal gefragt, was seht ihr? Und die Brille tauchte ziemlich zum Schluss auf. Ne? Erinnert ihr euch noch an den Gottesdienst? Die Brille tauchte, der kann nichts sehen, der hat ja so was Schwarzes vor den Augen. Nein, der hat eine Spezialbrille. Mit dieser Spezialbrille, das ist ungefähr so wie so eine Nachtsichtkamera, weißt du? Mit dieser Spezialbrille guckt er in einen Raum rein, der für normalerweise für unsere Augen nicht sichtbar ist. Und das ist eigentlich ein tolles Symbol für das, was Glauben ist. Glaube ist eigentlich eine Spezialbrille. Glaube ist die Spezialbrille, um das zu sehen, was für die Augen und nicht sichtbar ist. Erinnere dich an die Zukunft, denn sie ist schon da. Sie ist schon da. Zukunft ist nicht irgendwas, was irgendwann kommt, vielleicht in unserem Raum-Zeit-Kontinuum. Da ist es so, dass es zeitliche Abläufe gibt, aber der Punkt ist der, Zukunft ist nach dem, was die Bibel uns erklärt, eigentlich schon da. Eigentlich ein einfaches Beispiel von Abraham. Jesus sagt, dass Abraham schon den Tag des Kommens von Jesus erlebte. In manchen deutschen Übersetzungen steht einfach nur, er sah ihn. Aber das Wort geht viel tiefer. Es geht nicht nur darum, dass er sah, sondern es auch erlebt hat. Das heißt, Zukunft, die Gott vorbereitet hat, ist schon da und ist sogar erfahrbar und erlebbar, und zwar durch den Glauben, durch diese Spezialbrille. Und diese Spezialbrille ist nicht nur für Spezialisten, sondern meine Schafe hören meine Stimme. Also für jeden. Für jeden hat Gott das vorbereitet. Und wir müssen uns immer wieder in diese Position bringen, zu realisieren, zu bemerken, dass das, was ich mit meinen Augen sehe, was ich mit meinen ganz normalen Sinnesorganen wahrnehme und erfahre, dass das nicht die ganze Wahrheit ist, dass das nicht die ganze Realität ist. Die Bibel sagt, es gibt eine äußere Realität und es gibt eine innere Realität. Und manchmal muss Gott uns helfen, diese innere Realität immer wieder mal so erinnern, weil unsere Sinne werden sehr schnell, sehr stark dominiert von unseren Wahrnehmungen. Das ist auch neurologisch so angelegt. Sobald du bestimmte Dinge siehst, triggert das bestimmte neurologische Prozesse in deinem Hirn. Das ist, ja, so ein Netzwerk von Gehirnzellen, die dann sofort aktiv sind. Und dem kannst du dich kaum erwehren. Das ist wie wenn du ins Auge fasst und die Augen zwinkern. Ja, das ist, sofort ist das geht schneller, als du denken kannst. Sind bestimmte Bilder da, die dein Gehirn dominieren. Und deshalb ist es so wichtig, sich das klar zu machen. Das ist so. Aber bloß weil das so ist, heißt das nicht, dass diese Realität stärker ist als die unsichtbare Realität. Im Gegenteil, wir müssen immer wieder neu, das ist Training, ja, das ist Übung. Das ist Übung. Wir müssen uns lernen, da drin zu üben, diese unsichtbare Realität tatsächlich wahrzunehmen. Und da gibt es viele Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel gab es da einen jungen Mann, der hieß Jeremia. Und den fragt Gott was siehst du? Gott zeigt ihm da etwas und Er fragt, was siehst du? Und das ist immer wieder die Frage, die du dir stellen darfst, die Gott dir immer wieder stellt. Was siehst du? Während wir hier so im Lobpreis waren, in der Anbetung, darf ich mal fragen, was hast du gesehen? Hast du gesehen, wie die Lobpreisler da vorne gestanden haben, wie sie gesungen haben? Ja, wie die Lucy die Gitarre vielleicht bewegt hat oder nicht bewegt hat? Hast du gesehen, wie der Nachbar sich bewegt hat oder nicht bewegt hat? Wo du gedacht hast, oh, der sitzt aber langweilig da, gelangweilt da, der ist ja gar nicht richtig dabei. Oder was hast du gesehen? Hast du gesehen, wie jemand so leidenschaftlich Gott gepriesen hat und du denkst, das ist aber komisch, was machen die da eigentlich? Da kann man ja so einiges denken. Ja, wie gesagt, ja, diese Bilder, die wir sehen, die triggern ganz schnell eine Fülle von Gedanken und manchmal kann man die kaum kontrollieren. Da muss man halt mal sagen, halt, stopp, Moment mal. Ihr wisst ja, lass dein Gehirn nicht unbeaufsichtigt. Lass deine Gedanken nicht unbeaufsichtigt, deine Emotionen. So, was siehst du? Jeremia sagt, ich sehe einen Mandelbaumzweig, dessen Blüten bald aufgehen. Das ist ein interessantes Bild, weil das hebräische Wort für Mandelbaumzweig hat eine doppelte Bedeutung. Es heißt, ist einfach einmal ein Wort ganz praktisch für den Mandelbaum und den Zweig, aber da steckt auch dieses Wort drin, oder zumindest ist es, klingt es an, für wachsam sein. So, wenn Gott zu Jeremia sagt, was siehst du, will er ihn nicht nur testen, ob seine Augen noch, macht er nicht einen Sehtest mit ihm, wie beim Optiker, ob noch alles klar ist, sondern er will ihm vermitteln, werde wach. Es ist wichtig, dass du wach bist. Es ist wichtig, dass du aufmerksam bist. Es ist wichtig, dass du einen klaren Blick bekommst für das, um was es im Leben geht für dich. Vielleicht nochmal so zum Hintergrund, warum können wir sagen, die Zukunft ist schon da? Weil Hebräer 11 uns sagt, der Glaube ist die Substanz, also eine reale Substanz dessen, worauf man hofft. Er liefert den Beweis für eine Wirklichkeit, die nicht sichtbar ist. Und warum wiederhole ich das immer wieder? Das nennt man Erneuerung des Sinnes. Wir brauchen hier ein erneuertes Denken. Wir brauchen das nicht nur als Wissen, dass wir sind ja ganz schnell da drin, Wissen als Konzepte abzuspeichern. Aha, haben wir schon mal gehört. Aber Wissen, was du einfach nur als Konzept für dich abspeicherst, hat null Kraft für dein Leben, null Auswirkungen. Es ist einfach nur eine Information, die in der Schublade von deinem Gehirn abgelegt ist und tut nichts für dich. So, wenn du möchtest, dass dieses Wort Kraft entfaltet in deinem Leben, dann geht das nur, indem du dich hinsetzt und darüber meditierst, darüber nachdenkst, brütest. Aha, der Glaube ist die Substanz dessen, was man hofft. Er liefert den Beweis für eine Wirklichkeit, die nicht sichtbar ist. Ja, es braucht wie, entschuldigt, wenn ich den Ausdruck sage, wie eine Kuh. Ich sage hier nicht eine dumme Kuh, okay? Also wie eine Kuh auf der Weide sich hinsetzen und das, was du gehört hast, wiederkäuen. Nochmal drüber nachdenken, nochmal nachdenken und nochmal nachdenken. So lange, bis du merkst, wir müssen ja nicht zu den Kühen gehen, ne? Ich meine, mit Brot geht das auch. Vielleicht haben wir da ein bisschen Mühe mit unseren Essensgewohnheiten, weil manchmal schlingt man das Essen ja so schnell rein, dass man gar nicht mehr merkt, was man da eigentlich isst, ne? Und wie das schmeckt. Aber wenn du mal so ganz langsam, genüsslich ein Stück Brot isst und dann einfach mal so drauf achtest, wie süß das eigentlich ist, ja? Und das dann einfach mal realisierst. Und so ungefähr, ja, nimm das Wort, kau es, kau drauf rum. Von der Seite und von der Seite, bis du merkst, es tut was in dir, es macht etwas in dir, es weckt eine Sicht. Und es ist eigentlich sogar so, dass durch das Wort Gottes diese Augen des Herzens geöffnet werden und sich diese neue Wahrnehmung für dich zugänglich macht. Das ist so, so wichtig. Im Epheserbrief lesen wir, wie Paulus betet für die Gläubigen. Er sagt, ich bete darum, dass ihr geöffnete Augen des Herzens bekommt, damit ihr richtig sehen könnt. Damit ihr sehen könnt, was ihr für eine Berufung habt. Was für ein Reichtum eigentlich in euch ist. Dieser überschwängliche Reichtum des Erbes. Da haben wir überhaupt keinen Blick für. Das sehen wir im Alltag normalerweise gar nicht. Ja? Was das für eine gigantische, gewaltige Kraft ist, die in uns, den Glaubenden, wirkt. Er überschlägt sich mit Worten da. Er versucht es schmackhaft zu machen, deutlich zu machen. Leute, ihr braucht geöffnete Augen, ihr braucht eine klare Sicht. Weil, warum ist das eigentlich so wichtig? Weil das, was du siehst, ist genau das, was du tust. Das, was du siehst, beeinflusst, was du tust. Das, was du nicht sehen kannst, kannst du auch nicht bauen. Wenn du etwas bauen willst, wenn du etwas verändern willst, musst du es sehen können. Ja? Alles, was gebaut wird, alles, was irgendwie hergestellt wird, gab es erstmal als eine Idee, die jemand gesehen hat. Etwas, was ihn inspiriert hat. Und das ist, was die Bibel uns dann weiter Hebräerbrief 12, 11. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. So, durch den Glauben kommt Verstehen. Das ist noch so eine Hürde, die wir haben. Wir möchten gerne erst verstehen und dann glauben, gell? Hallo? Ich kenne das. Ich bin ja genauso. Ich würde gerne erst alles verstehen wollen und wenn ich alles verstanden habe und auch einverstanden bin und akzeptiere, dann kann ich es glauben. Aber die Bibel sagt was anderes. Erst kommt Glauben, dann kommt Verstehen. Ja, erst kommt diese geöffneten Augen des Herzens. Und pass mal auf, es geht nicht darum, dass ich einfach gutgläubig werde, sondern warum ist das so wichtig? Weil diese Art zu glauben hat was mit Vertrauen zu tun. Und wenn es um Vertrauen geht, geht es immer um eine Beziehung. Und da sind wir wieder beim Kern der Sache. Alles, was Gott tut, alles, was Gott mit dir und mir tut, alles, was Gott mit Menschen tut, tut er immer auf der Basis einer persönlichen Beziehung. Und deshalb ist es so wichtig, erst in dieses Vertrauen reinzukommen. Deshalb ist es so wichtig zu lernen, im Vertrauen dem Wort Gottes mein Herz zu öffnen und diesem Wort in meinem Herz Raum zu geben. Ich muss es gar nicht verstehen. Ich muss ihm nur Raum geben in meinem Herzen. Und das Wort Gottes arbeitet in mir. Stell dir mal vor, mach dir mal klar, dieses Wort Gottes hat die Welt geschaffen. Da ist eine gigantische, gewaltige Schöpferkraft drin. Eine Atomexplosion ist ein Peanuts dagegen. Gegen diese gewaltige Schöpferkraft Gottes, die in seinem Wort ist. Er sprach und setzte einen kreativen Prozess in Gang. Es entstand etwas. Und wenn du dein Herz mit dem Wort Gottes füllst, füllst du dein Herz mit der kreativen Kraft Gottes. Beziehungsweise, wenn du es nicht tust, wird diese kreative Kraft Gottes sich nie in diesem Maße entfalten können. Gott wird dir hinterherlaufen, ja, steht ja im Psalm 23. Nur Güte und Gnade folgen mir alle Tage meines Lebens. Schon mal gelesen? Das Wort heißt buchstäblich verfolgen. Güte und Gnade verfolgt dich alle Tage deines Lebens. So die Güte und die Gnade, sie verfolgt dich in diesem gerade in diesem Augenblick. Sogar am Montagmorgen. Sie ist permanent hinter dir her und versucht dich einzuholen. Vielleicht musst du einfach mal innehalten und warten und sagen, oh, hallo, ja, genau, ich bin da, ich bin empfangsbereit. Aber dafür braucht es eben diese Zeit, wo du dein Herz mit dem Wort Gottes füllst. Denn das Wort Gottes ist diese schöpferische Kraft, die dein Herz verändert, so dass es sich öffnen kann und die Kapazität bekommt, diese Segnungen, die sich verfolgen, zu empfangen zu können. Und wenn du dir diese Zeit nicht nehmen kannst, die Gnade verfolgt dich. Sie verfolgt dich weiter. Aber du kannst kaum davon etwas erleben und empfangen. So, das ist total wichtig. Also, erst kommt Glauben, dann kommt Verstehen. Wir können verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist, durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, durch ihn fangen wir an zu erfahren und zu erkennen, dass das Sichtbare seinen Ursprung hat in dem, was man nicht sieht. Alles Sichtbare, alles hat seinen Ursprung im Unsichtbaren. So, was immer du brauchst, was immer du dir vornimmst, was immer du dir wünschst, hat seinen Ursprung im Unsichtbaren. Das ist der nächste Punkt. Das braucht Zeit, dass das einsinkt ins Herz. Ja, dass es das Herz durchdringen kann. Und das Problem ist halt, vielleicht erinnert ihr euch auch an diesen Moment, wo ich auch von mir erzählt habe, da ist so viel Unwissenheit und so viele Enttäuschungen dadurch, dass wir nicht wirklich verstehen, wie das funktioniert. Ja, wir beten für etwas. Beten. Ja, wir beten dann hierfür und beten dafür. Wir beten, wir erwarten etwas, dass Gott etwas tut in unserem Leben und es geschieht nicht so. Und dadurch entstehen Enttäuschungen. Und wenn ich sage, ein neues Kapitel beginnt für uns, dann sage ich das auch ein Stück weit mit diesem Herzen, mit diesem Gedanken. Ich weiß, dass wir viele haben, und ich kann mich da drin einschließen, viele haben unter uns, die mit vielen Enttäuschungen in ihrem Leben umgehen mussten. Vielleicht auch hier Mitarbeiter von uns. Du hast mich gehört, wie ich dieses und jenes verkündigt habe, was Gott alles tun will, und es ist nicht geschehen. Und du denkst, ja, jetzt sagt er mal wieder, ein neues Kapitel kommt. Mal gucken, was passiert. Kann ich voll verstehen. Kann ich voll verstehen. Aber es ist wichtig, dass wir hier Dinge verstehen. Sieh, wenn Abraham den Tag des Kommens von Jesus gesehen hat, du kannst Dinge, geistliche Dinge so real erfahren, aber du weißt nicht, wann sie geschehen. Ja, du erfährst es, du denkst, das ist so real jetzt für dich, jetzt passiert es, im nächsten Augenblick. Aber es geschieht nicht. Ich weiß gar nicht, ob Abraham wir kennen ja seine andere Geschichte, ja, wo Gott eben in seine Situation hineinspricht, seine Not, er hat kein Nachkommen und ja, ich weiß nicht, wie es dem manchmal so ging, wenn er so unterwegs war mit seinen Leuten und die dann auf dem Marktplatz gesagt haben, ach, guck mal, da ist er wieder, unser Abraham, unser Träumer. Ja, denkt, er wäre irgendwie was Besonderes und hat noch nicht mal einen Sohn. Ne? Und das ging ja 30 Jahre lang. Stell dir das mal vor, 30 Jahre lang. Krass, oder? Das muss nicht heißen, dass es immer so lange dauert, aber das ist einfach ein Beispiel. Und einige Situationen, wo Gott ihn dann wieder begegnet ist und gesagt hat, du hör mal zu, du wirst gesegnet werden. Und als er die Situation, wo Gott ihm begegnet ist, in seinem Zelt, in seiner Höhle, vielleicht war er mal wieder gerade in so einer Depri-Phase, ja, wo er mal wieder gejammert hat, wie schlimm alles ist, dass er immer noch kein Nachkommen hat. Und Gott begegnet ihm und sagt ihm, du hör mal zu, komm mal raus. Und wie Abraham dann sagt, ja, ist ja schön, was du alles tun willst, aber ich habe ja immer noch keinen Nachkommen. Manchmal machen wir das so, gell? Wir lenken Gottes Aufmerksamkeit in unserem Gebet auf den Mangel, auf das, was wir nicht haben. Als ob wir damit versuchen würden, so seine Sympathie, sein Mitleid zu bekommen. Oh Gott, guck mal, es ist ja das und das, ist immer noch nicht passiert. Ja? Und reagiert Gott auf Mitleid? Hallo? Reagiert Gott auf Mitleid? Was macht er mit Abraham? Er sagt, komm raus aus deiner Soße, aus deinem Quark, aus deinem emotionalen Quark. Ja, komm raus und fang mal an, die Sterne zu zählen. Und er hat die Sterne gezählt. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht mehr einblenden. Aber naja, gut, jetzt ist es da. Und ich glaube, Abraham hatte damit zu kämpfen und es ist normal. Es ist normal, wenn gerade Dinge, die mit deiner Berufung, mit deiner Zukunft zu tun haben, es ist normal, gehört zu Gottes Training, es gehört dazu, die Kapazität deines Herzens zu erweitern, um diese gigantische Fülle des Segens Gottes überhaupt empfangen zu können. Deswegen machen wir Erfahrungen, die uns müde machen, die uns frustrieren. Und es ist immer wieder, er kommt immer wieder an den Punkt, wo du dich entscheiden musst, loszulassen, diese Enttäuschungen loszulassen. Abraham musste lernen, seinen emotionalen Quark loszulassen, sich von Gott an die Hand nehmen zu lassen, als er ihm sagte, so jetzt fang mal an, die Sterne zu erzählen. Was hat er damit getan? Er hat versucht, ihm eine andere Perspektive zu öffnen. Was siehst du, Abraham? Siehst du deinen Mangel? Siehst du, was du nicht hast? Oder siehst du das Wort, was Gott dir verheißen hat? Was siehst du? Und wenn du wieder in deinen Gedankenschleifen hängst, die Depriphasen, die Schwermutsphasen, die Frustphasen, dann frag dich mal, was siehst du denn? Weil das, was du siehst, dein Fokus bestimmt deine Wirklichkeit. So fokussierst du deinen Mangel und das, was nicht funktioniert, kreiert das in dir die Wirklichkeit Frust und Enttäuschung. Richtest du deinen Fokus auf Gott, auf diese Begegnung mit Gott? Und manchmal ist es gar nicht zuerst die Verheißung, sondern einfach nur die Begegnung mit der Liebe Gottes und sich einlassen und zu sagen, Gott, ich verstehe es nicht, aber ich glaube dir und ich vertraue dir. Und während du das tust, berührt Gott dein Herz. Sieh, es gibt ein wunderbares Bild dafür im Psalm 23, wo es heißt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht der Bedrohung. Und normalerweise kann sich niemand entspannen, sei denn, ich bin irgendwie so ein völlig abgespaceder Yogi, wo ich sage, ich bin sowas von im Jenseits, in der Trance, dass mir die Welt gar nichts mehr anhaben kann. Okay, gut, das gibt's auch. Ja, gut. Aber sagen wir mal so ganz normal, normale Menschen im normalen Leben, wenn ich bedroht werde, habe ich Angst. Ja, und wenn die Bedrohung schon lange da sitzt, dann raubt es mir ganz viel Kraft, es raubt mir Hoffnung, es raubt mir Energie. Und dieses wunderbare Bild ist dies, dass Gott dich einlädt und sagt, komm, nimm Platz, nimm Platz. Und das ist so ein schönes Bild, so ein fantastisches Bild. Ist uns manchmal gar nicht mehr bewusst, was da alles so drinsteckt. Da steckt dieses Bild der orientalischen Gastfreundschaft drin. Und orientalische Gastfreundschaft ist etwas Wunderbares. Du salbst mein Haupt mit Öl. Warum steht das da? Na, eine Erklärung ist, man hat die Tiere, die Schafe, gesalbt mit Öl, um sie um Ungeziefer fernzuhalten, von Ohren und so weiter. Ja, das ist eine Seite, aber es gibt noch eine zweite Seite, nämlich zur orientalischen Gastfreundschaft gehörte, dass Gäste geehrt wurden, indem sie gesalbt wurden. Diese Salbung von Gästen war ein Ausdruck, ich ehre dich. Und diese Gastfreundschaft war so stark, dass sie nicht nur gesagt hat, ich ehre dich, sondern mein Haus, mein Zuhause, ich garantiere für deine Sicherheit. Ich gebe dir nicht nur was zu essen, sondern ich garantiere für deine Sicherheit. Und das ist das Bild, was da drin steckt. Wenn Gott sagt, nimm Platz am Tisch, ich garantiere für deine Sicherheit. Und komm zu mir, wie Jesus sagt, die ihr beladen seid, belastet seid. Lass los, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und lass dich erfrischen in der Gegenwart Gottes, was Gott dir auftischt. Und dem Moment, wo du am Tisch Gottes zur Ruhe kommst, entsteht in dieser Kraft und wieder diese schöpferische Kraft des Wortes Gottes, der Begegnung mit Gott, dieses Vertrauen, was tief im Vertrauen in die Beziehung mit Gott, in die leidenschaftliche Liebe Gottes verwurzelt ist, entsteht ein Vertrauen, eine Sicherheit, eine Geborgenheit. Und jetzt kannst du aus dieser Sicherheit sagen, wie ein kleines Kind, zu den Feinden, die dich bedrohen, Edgebad, ich bin aber stärker. Ich bin in Sicherheit, du kannst mir nichts anhaben. Das ist damit gemeint. Und das ist der Ort, wenn du darin zur Ruhe kommst, das ist der Ort, wo Glaube sich entwickeln kann in deinem Herzen. Deshalb ist es so wichtig zu lernen, an diesem Ort zur Ruhe zu kommen, damit Glaube sich im Herzen entwickeln kann. Und dieser Glaube kann so stark werden, dass egal wie viel Frustration du erlebt hast und wie hartnäckig und wie recht du damit hast, weil dir so viel Unrecht getan wurde oder andere dir übel getan haben, völlig egal, völlig gleichgültig, du wirst erleben, wie diese Begegnung mit Gott dein Herz heilt und aufrichtet und wie die, obwohl noch nichts passiert ist, aber im Glauben erfährst du diese geistliche Realität so, als ob es gerade passiert ist. Und ein erfüllter Traum und ein erfüllter Wunsch ist wie ein Baum des Lebens. Der erfüllte Wunsch nach Geborgenheit, Angenommensein, Perspektive für Entwicklung. Das sind doch die tiefsten Wünsche, die wir haben. Der Wunsch nach Bedeutsamkeit, dass mein Leben was ausmacht, etwas Bedeutsames ist. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was auch immer es sei. Oh, diese Worte finde ich so herausfordernd. Was auch immer es sei. Da ist keine Grenze, no limit, keine Grenze gesetzt. Jesus hat zu keinem Zeitpunkt gesagt, aber werd nicht übermütig mit dem, was ihr so bittet. Ja? Ich bin ja gern bereit, so das ein oder andere Schokolädchen rauszugeben. Ne? So auch so ein paar Spezialgeschenke, aber werdet bloß nicht übermütig. Sagt er nicht. Er sagt, alles ist möglich. Alles ist möglich dem, der glauben kann. Dem, der glauben kann, ist alles möglich. Warum? Weil dadurch, durch die Art und Weise, wie er glaubt, durch diesen Prozess, wie ich ihn gerade beschrieben habe, ist sein Herz offen und er merkt, boah, Gott ist ein Gott grenzenloser Möglichkeiten. Und es ist nicht nur ein Konzept im Kopf, nicht nur eine Predigt, die ich mal gehört habe und die ich theoretisch bejahe, sondern es ist etwas, was tief in mein Herz eingreift und ich weiß, ja, genau so ist es und nicht anders. Und es gibt dir Kraft, es gibt dir Zuversicht, es gibt dir eine Entschiedenheit in dem, wie du auftrittst. Und wenn du dann vor Gott trittst und mit diesem Gedanken bittet und es wird euch gegeben, es ist klar für dich, es ist nicht ein Moment, ein Zweifel, wer bittet, der empfängt. Basta. Amen. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und wenn du in diese Stille gehst, zur Ruhe kommst am Tisch Gottes und du merkst, du kannst diese ganzen Themen, alles, was dich beschäftigt, die ganzen Fragen und das Warum und Wieso und überhaupt und das Offengebliebene einfach loslassen, und bist einfach nur glücklich in der Gegenwart Gottes. Wie David an einer anderen Stelle sagt, du machst mich satt und glücklich wie bei einem großen Festmahl. Der Kerl, der hat das echt drauf gehabt, weißt du? Es gibt so viele Psalmen, wo er das beschreibt, diese Erfahrung, gesagt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Der war so verrückt da drauf, dass er sagt, hab deine Lust am Herrn, hab deine Lust an der Gegenwart Gottes, hab deine Lust am Wort Gottes und erleb das, schmeckt das, wie freundlich Gott ist. Und erleb es, wie es dich nährt und aufbaut und zur Ruhe kommen lässt und wie es deinen Horizont öffnet, dein klein kariertes Boxdenken öffnet und du merkst, wow, So groß ist die Welt. Die Welt, die Gott vorbereitet hat. Und in dieser Ruhe, dann kann das so passieren, dass so dieses Lichtlein so angeht und du kriegst einen so Impuls und du merkst, ja, da ist was. Da ist was. Und jetzt möchte ich dich nochmal fragen, was siehst du? Gehen wir an diesen Punkt. Du hast es wirklich gelernt, am Tisch des Herrn zur Ruhe zu kommen, still zu werden, mit deinen ganzen Fragen und deinen Argumenten still zu werden. Du spürst, ja, durch Umkehr und Ruhe werde ich gerettet. Stillsein und Vertrauen ist meine Stärke. Jesaja 30, 15. Und dann öffnet sich so ein Fenster in deiner Seele und du guckst. Was siehst du? Was siehst du, wenn du hier in den Raum reinguckst? Was siehst du, wenn du die Stadt Koblenz siehst? Siehst du Straßen? Siehst du Menschen? Gestresste Menschen? Glückliche Menschen? Komische Menschen? Dicke Menschen? Dünne Menschen? Verformte Menschen. Was siehst du? Ich möchte dich einladen, mit den Augen Jesu zu gucken. Und als Jesus Jerusalem sah, wird einmal beschrieben, war er tief betroffen. Weil er sah nicht einfach nur eine Stadt, sondern er sah die Menschen wie Schafe, die ein zerrissenes, aufgerissenes, blutendes Fell hatten, völlig zerzottelt, ungepflegt, Schafe mit Wunden, hinkende, am Boden liegende. Was siehst du? Was siehst du, wenn du die Stadt siehst? Was siehst du, wenn du durch die Fußgängerzone gehst? Was siehst du, wenn du im Lörcenter bist? Ja, ich weiß, da kann man viel attraktive Dinge sehen und dann, es ist auch toll, es hat alles seinen Platz. Aber versuch doch mal durch die Stadt zu gehen und blende mal diese Glitzerwelt aus und fokussiere dich auf was anderes, fokussiere dich auf Menschen. So wie die Matura heute Morgen erzählt hat, da ist ein Mensch, der sitzt da und plötzlich wird deine Erwartung für das, was du siehst, völlig überrascht. Und du denkst, oh, ist ja ganz anders. Können wir das zulassen, diesen Blick? Sie beten heißt auch, dass ich, lass mich so sagen. Beten heißt nicht einfach nur Gott eine Bitte vortragen, sondern Gebet heißt, ich lerne in das Unsichtbare hineinzuschauen. Ich lerne mit dem Blick Gottes zu gucken und bringe das, was ich sehe, vor den Thron Gottes. Öffne mein Herz dafür. Jesu Herz war geöffnet, das zu sehen. Es braucht tatsächlich ein geöffnetes Herz, das sehen zu wollen, was Jesus gesehen hat, wie er die Realität der Menschen gesehen hat. Wenn wir über die Stadt nachdenken, ich meine, hier sitzen, weiß nicht, wie viele Leute hier sitzen, wir sitzen so vielleicht knapp 90 bis 100 Leute in der Regel hier. Ja, manchmal auch ein paar weniger noch. Was sehen wir, wenn wir das sehen und wenn wir die Stadt sehen? Wir leben in einer Stadt mit 100.000 Menschen. Und ich möchte nochmal diese Rechnung aufmachen. Ich finde, Gott zu bitten, 1% von Koblenz ist nicht überheblich, oder? Was denkt ihr? Hallo? 1% ist nicht viel von 100.000. So, wie viel ist 1% von 100.000? Ja, 1.000. 1.000. Und jetzt überlegt mal, wie wir geschuftet und gearbeitet haben. Und das sage ich mit größtem Respekt und größter Wertschätzung und Dankbarkeit. Aber was wir uns für Gedanken gemacht haben, ob wir hier baulich uns weiterentwickeln, die Kinderräume verändern. Wir wollten das Dach noch aufmachen und dann haben wir gemerkt, wir stoßen an unsere Grenzen. Und es ist gut so, an Grenzen zu stoßen, wirklich, ganz ehrlich. Aber es wird erst gut, wenn wir uns überlegen, wie wollen wir damit umgehen für die Zukunft. Wollen wir uns von diesen Grenzen einschränken lassen oder lassen wir uns von diesen Grenzen herausfordern und sagen, Gott, alles ist möglich dem, der glaubt. Und wir wollen uns alle Begrenzungen aus unseren Köpfen und Herzen rausschmeißen und sagen, es ist möglich. Amen. Ich denke, das war nicht die letzte Bauphase, die wir hier hatten. Ich habe schon eine ganze Menge Projekte im Kopf, was als nächstes kommt. Denn wir müssen uns vorbereiten. Stell dir mal vor, wir müssen hier 250, 300 Leute unterkriegen. Wie würdest du dich fühlen dabei, wenn dann plötzlich hier so 300 Leute im Raum sitzen? Würdest du da denken, oh, das wird ja dann so ein bisschen, oh, ich weiß nicht, ob mir das dann noch gefällt, dann ist dann nicht mehr so gemütlich und ach, ich weiß ja gar nicht. Und klar, es bedeutet, es ist ein gewisses Ungemach. Man muss sich ein Stückchen anpassen und verändern. Die Frage ist nochmal, was siehst du? Was siehst du? Und ich möchte uns wirklich einladen. Für mich ist das kein Spruch, wenn ich das sage, 1%. Der Tag wird kommen. Ich weiß es. So sicher, wie ich weiß, dass ich Frank Wehner heiße. Geboren in diesem Land. Geboren in Krefeld übrigens. Aber aufgewachsen in Koblenz. Und ich weiß es ganz sicher. Der Tag wird kommen, wo wir nicht mehr mit einem Gottesdienst hier zurechtkommen. Aber ich frage mich, sind wir bereit dafür, uns darauf einzulassen? Und wie tief geht unsere Entschiedenheit? Es gab eine andere Frau, die ganz tief verletzt und frustriert war aufgrund ihrer Unfruchtbarkeit. Und sie wurde gehänselt von einer Konkurrentin, wie das halt so manchmal ist. Ne? Das gibt es bei den Frauen und das gibt es bei den Männern genauso. Dieses Konkurrenzdenken, dieses Vergleichen. Ja, ich habe aber mehr als du. Und die hat gelitten, die Frau und gelitten und gelitten. Es hat Jahre gedauert, ihr Leiden. Und eines Tages hat sie genug gehabt. Und sie ging in den Tempel. Und sie, ich weiß nicht, was da los war, ja, weil plötzlich kam der Priester und hat gefragt, du, hör mal zu, das ist ein bisschen arg, wie du dich hier benimmst. Ne? Bist du besoffen oder was ist los mit dir? Und dann schüttet sie ihr Herz aus, ihren Schmerz. Und sie drückt aus ihre Entschiedenheit und sagt, Gott, Schluss damit. Und sagt, Gott, was immer du mir gibst, den Sohn, das Kind, was du mir gibst, es soll dir dienen. Manchmal muss der Schmerz erst groß genug werden, um eine Entschiedenheit zu produzieren in unseren Herzen, dass wir sagen, so und nicht anders, koste es, was es wolle. Und das ist die Entschiedenheit, die ich mir wünsche für uns hier. Dass wir nicht einfach nur herkommen und unsere Gottesdienste ein bisschen optimieren und das können wir noch ein bisschen besser machen und das ein bisschen besser machen. Ich wünsche mir eine neue Entschiedenheit, dass wir sagen, Gott, es kann nicht sein, hier sind Menschen, die dich nicht kennen. Da geht was verloren. Menschen gehen verloren. Wir können nicht damit zufrieden sein, dass wir hier 80, 90, 100 Leute sind im Gottesdienst. Das kann nicht sein. Ich wünsche uns eine heilige Unzufriedenheit, dass wir wirklich den Thron Gottes bestürmen und sagen, Gott, wer bittet, dem wird gegeben. Gott, verändere unsere Herzen, verändere, was wir sehen. Pass mal auf, wenn du Gott suchst, wie ich es eingangs beschrieben habe, und dieses Lichtschein, und dann plötzlich entsteht so ein zögerndes Bild. Das sind so Momente, wo du denkst, ja, sehe ich was richtig? Sehe ich, ist das von Gott? Ist das nicht von Gott? Aber du fängst an, so ein bisschen was zu sehen. Und dann ist es wichtig, dran zu bleiben. Dranbleiben. Und während du dranbleibst, wirst du merken, das Bild wird deutlicher. Wow. Aber dann gibt es auch wieder Momente, dann wird es wieder schwächer, weil du anfängst zu zweifeln und zu fragen. Und so geht es manchmal hin und her. Und wenn du dranbleibst, wird es wieder stärker werden. Und es wird noch stärker werden. Und diese Gewissheit reift in deinem Herzen und du weißt, ja, es ist so. Gott wird diesen Raum füllen. schließe ab mit einem Bild vom Propheten Elia. Es war nach dem Kampf gegen die Baalspriester. Und Elia hatte gebetet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht für 3 Jahre lang. Und dann war es soweit, und als Gott ihm dann gesagt hatte, ja, jetzt ist es soweit, ging er auf den Berg, hat gebetet. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel, beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Das ist eine ganz lustige Geschichte, kennst du die? Kannst du mal nachlesen zu Hause. Dann schickt er seinen Knecht los und sagt, guck mal, ob schon was passiert. Passiert nichts. Was macht er? Er ringt weiter. Genau das, was ich vorher beschrieben habe. Dranbleiben, dranbleiben. Weil er hat was gespürt. Ich glaube, er hat den Regen schon gespürt. Er hat den Regen schon, wisst ihr, wie so im Sommer, wenn es anfängt zu regnen, du riechst das schon. Ne? Der Regen ist in der Luft. Du kannst es riechen. Ich glaube, dass Elia das geistlich gerochen hat. Er kommt. Und er könnte ja sagen, okay, super, hol einen Kaffee. Oder einen Tee haben die vielleicht eher getrunken. Wir feiern das. Nein, er bringt sich eine Position intensiv. Das ist so ein Ausdruck von, er beugte sich zur Erde, legte sein Gesicht zwischen die Knie. Was hat der Kerl da gemacht? Der hat visualisiert. Der hat das gesehen. Der hat sich darauf fokussiert. Ja, da ist es. Der hat sich mit dieser Realität connected. Er hat sich damit verbunden, sein Herz und das, was da draußen ist, was er gespürt hat, was er gerochen hat. Und damit hat er es regelrecht, lass mich mal das so ausdrücken, wie rangezogen. Es ist nicht einfach nur gekommen, sondern er hat dadurch, dass er sich damit verbunden hat, die Sache, die Wolke regelrecht herangezogen. Siebenmal läuft der Knecht hin und her. Siebenmal. Ich weiß nicht, ob ich das durchgehalten habe. Ich hätte gedacht, als Knecht hätte ich gedacht, ja, sag mal, der Prophet ist mal wieder komisch drauf heute. Ne? Die waren ja manchmal so komisch drauf. Und dann auf einmal sagt er, ich sehe eine kleine Wolke am Himmel, so groß wie eine Faust. Und was sagt Elia? Renn, renn, er sagt zum Ahab, renn, jetzt geht's los. Das sind aber Momente, die du nur spürst, wenn du dich geistlich connectest mit dieser unsichtbaren Realität. Dann spürst du es, dann weißt du, da passiert jetzt was. Und ich wünsche uns als Church, ich wünsche uns als Gemeinde, dass mehr Menschen sich hier wirklich mit dieser Realität connecten, dass gemeinsam so ein Kraftfeld entsteht, wo wir merken, ja, wir spüren's. Es ist nicht nur, weil der Frank das gesagt hat, sondern wir spüren's und wir ringen darum und wir lassen nicht ab. Wir wollen es sehen, dass Menschen gerettet werden, dass sie kommen vom Norden, vom Süden, vom Westen und vom Osten, und es wird geschehen. Amen. Ich möchte schließen mit einem Wort aus Jesaja 45. Da spricht Gott zum König. Was? Kyros? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann sein. Und er sagt zu ihm, spielt auch keine Rolle. Er sagt, ich werde selbst vor dir hergehen. Ich werde jedes Hindernis aus dem Weg räumen. Ich werde die eisernen Riegel aufbrechen und die bronzenen Tore zerbrechen. Und ich werde dich beschenken mit versteckten Vorräten und verborgenen Schätzen. Sie werden kommen. Und sie werden kommen in dieses Haus. Das ist ein prophetisches Wort. Sie werden kommen. Versteckte Vorräte, verborgene Schätze. In Form von Berufungen. In Form von Menschen. Mit Gaben und Berufungen. Mit Potenzialen. Mit Ressourcen. Mit Herzen, die Gott hingegeben sind, weil sie Gott leidenschaftlich erleben und ihm dienen wollen. Es wird geschehen. In Jesu Namen. Und ich lade dich und mich ein, zu sagen, Gott, ich stelle mich dem. Ich bin dabei. Ich habe Gott gesagt, vor vielen Jahren, hier ist mein Herz, hier ist mein Leben. Du kannst damit tun, was du willst. Ehrlich gesagt, es gab einige Situationen, da musste mich Gott daran erinnern, weil mir Dinge nicht gefallen haben. Aber immer, wenn ich mich wieder drauf eingelassen habe, habe ich gemerkt, Gott, du bist gut. Du bist gut. Und deine Gnade währt ewig. Lass uns mal aufstehen und beten. Jesus. Jesus. Jesus, wir rufen es aus. Dein Name rufen wir aus. Wir rufen es aus, dein Name bringt Heil, dein Name bedeutet Rettung. Wir rufen deinen Shalom-Frieden aus über uns. Und ich bete darum, dass du Herzen berührst. Und da, wo Enttäuschungen das Herz dominieren, dass diese Enttäuschungen ihren Griff verlieren, ihr Gift verlieren, in Jesu Namen. Dass dieses Gift dieser Enttäuschungen seine Kraft verliert. Dass geöffnete Augen des Herzens da sind, die Hoffnung schnuppern, die Hoffnung, mit neuer Hoffnung die Seele öffnen, dass du Herzen berühren kannst, begegnen kannst. Ich bete in Jesu Namen, öffne unsere Augen, dass wir sehen. Lehre du uns, richtig zu sehen. Lehre du uns Glauben, lehre du uns zur Ruhe zu kommen am Tisch des Glaubens. Lehre du uns zu ringen, das zu sehen, was du siehst. Lehre du uns zu bitten und zu empfangen, Gott in Jesu Namen. Und ich proklamiere es. Die Tore sind geöffnet. Die Tore sind geöffnet. Die Tore sind geöffnet. Weil Gott die eisernen Riegel zerbrochen hat und die bronzenen Tore aufgeschlagen hat. Die Tore sind geöffnet. Und ich lade dich hier heute Morgen ein. Öffnest du dein Herz? Wie weit öffnest du es? Bist du eher vorsichtig unterwegs? Das ist okay. Dann tu mal einen mutigen Schritt und sag, okay, ich mache die Tür noch ein bisschen weiter auf für dich. Aber wenn du dieses innere Drängen spürst, diesen Drive, dann sag zu Gott, Gott, hier ist mein Herz. Mach mit meinem Leben, was du willst. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so in meinem Herzen, in meinem Leben. Was auch immer und wie auch immer. Dein Wille ist ein guter Wille. Amen. Amen. Du, und wenn du hier bist heute Morgen und diese Art von Begegnung mit Gott ist dir völlig fremd. Du brauchst nicht als Fremder Gott gegenüber diesen Raum zu verlassen. Ich habe es anfangs gesagt, alles, worum es geht, ist Beziehung mit Gott. Diese Beziehung ist in der Tat etwas gestört, deshalb braucht sie Versöhnung. Und wenn du diese Beziehung mit Gott haben willst, wenn du Gott haben möchtest in deinem Herzen, in deinem Leben, dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo du sagen kannst, Gott, ich gebe dir mein Herz, ich öffne dir mein Herz und mein Leben. Ich brauche die Versöhnung. Ich brauche die Versöhnung durch dein Kreuz. Und ich empfange es von dir. Sprich das in deinem Herzen. Und ich möchte es aussprechen, denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und versöhnt, ich ergänze. Und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet werden. Bekenne es, dass du glaubst. Ist jemand hier im Raum, der noch nie in seinem Leben Gott so sein Herz geöffnet hat? Aber du willst es jetzt tun. Dann heb ganz kurz deine Hand. Alle anderen machen die Augen zu. Du bist hier heute Morgen, du hast noch nie so wirklich klar und deutlich Gott dein Herz geschenkt. Aber du spürst, jetzt ist es an der Zeit. Jetzt ist der Augenblick. Heb bitte kurz deine Hand. Ganz kurz. Ich möchte nämlich für dich beten. Es ist wie so ein Bekenntnis. Gott, ich danke dir für dein Werk in unseren Herzen hier heute Morgen. Ich danke dir dafür, dass du hier ein wunderbares Werk tust. Und es wird viele Menschen, inklusive uns selbst, völlig in Erstaunen versetzen. Amen.